All Together Now, das ist das Motto der Gruppe Love Korea beim Karneval der Kulturen 2019. Also alle zusammen, das klingt nach Frieden und Einklang. Nord- und Südkorea scheinen sich ja auch anzunähern. Aber gilt Harmonie auch für die Geschlechter? Weil sexistische männliche Verhaltensweisen sind in Asien genauso verbreitet wie im Rest der Welt. Und die Frauen sind zur gesellschaftlichen Harmonie erzogen. Über die MeToo-Bewegung in Korea spreche ich mit dem Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul mit Christian Tax. Hallo, Herr Tax.
Annyeonghaseyo aus Seoul. Guten Tag.
Männer und Frauen, also Yin und Yang, Gegensätze, die sich ergänzen, heißt es so schön. Wie ist denn das Rollenbild der Geschlechter in Korea tatsächlich?
Das Rollenbild der Geschlechter in Korea ist in Veränderung begriffen, würde ich sagen. Es ist natürlich tief verwurzelt im Konfuzianismus und es ist eine Tradition, die einfach wirklich sehr, sehr lange prägend für das Land gewesen ist. Aber wir sehen Veränderungen in der tatsächlich jetzt jungen Generation, die unübersehbar eigentlich sind und wo natürlich Tradition und Moderne extrem aufeinanderprallen.
Inwiefern? Also wie ist es seit der MeToo-Debatte zwischen Männern und Frauen in Korea?
Die MeToo-Debatte war im wörtlichen Sinne eine Ermutigung für Frauen, dass es in Geschlechterverhältnissen, in denen einfach auch Macht eine große Rolle spielt, so etwas gibt. Das wussten wir wahrscheinlich in Europa genauso gut, wie man das in Korea wusste. Aber es hat niemand ausgesprochen. Und es ist eben tatsächlich so, dass mit der MeToo-Bewegung, es ging hier so ungefähr Januar 2018 los, natürlich gab es vorher auch Klagen über sexuelle Übergriffe, Nötigung und all dieses, aber es wurde dann ausgesprochen. Und das ändert auch tatsächlich im Verhältnis der Geschlechter zueinander etwas. Und es ändert im Übrigen auch im Arbeitsleben eine ganze Menge. Auch dort haben ja Machtverhältnisse einen großen Stellenwert.
Sie haben es ja schon angesprochen, seit Anfang 2018 in etwa ist das so an der Öffentlichkeit. Ich glaube, da ist eine Richterin an die Öffentlichkeit gegangen. Also das Problembewusstsein ist inzwischen da. Der Anfang scheint gemacht, aber wie steht es um die juristische Aufarbeitung von Übergriffen von Männern auf Frauen, sexuelle Belästigung und so weiter?
Ich würde mal sagen, die ist im Gange. Wir können davon ausgehen, dass das noch lange dauern wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es sind jetzt wirklich mal gerade anderthalb Jahre, seit man sich getraut, das auch anzuprangern und zur Anklage zu bringen. Es ist jetzt aber gerade vor kurzem erst ehemaliger Provinzgouverneur, An Hye-jung, verurteilt worden zu 3,5 Jahren Gefängnishaft. Bei ihm hatte eine Mitarbeiterin, sie war an die Öffentlichkeit gegangen, und es hat dazu geführt, dass das zum Rücktritt geführt hat, nicht nur zum Rücktritt geführt hat, sondern dass eben auch ein Gouverneur, der als Präsidentschaftskandidat gehandelt worden war, diese Pläne begraben musste. Es ist vor Gericht gebracht worden, jetzt 3,5 Jahre. Und das wäre vor noch einigen Jahren so nicht vorstellbar gewesen.
Und reicht das?
Und da wird es aber viele Fälle geben. Es geht natürlich noch weiter. Aber die Extreme, die werden aufgearbeitet, ganz klar.
Welche Gesetze braucht es denn Ihrer Meinung nach? Oder ist das mehr auch ein gesellschaftliches Umdenken, was dann noch viel weiter stattfinden muss? Weil schließlich ist ja die Prostitution auch verboten in Korea, blüht aber weiterhin.
Ja, das haben wir natürlich in vielen Ländern dieser Welt, dass Dinge verboten werden, die aber tatsächlich auch im Unterirdischen trotzdem weiterblühen und teilweise ja auch gedeihen. Ich würde mal sagen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind da. Hier hat man tatsächlich ein Vollzugsproblem. Und dann haben wir ja auch, wir sagen ja auch im Deutschen, was haben wir da? Keine Strafe, wo kein Richter. Das heißt, das Ganze muss natürlich öffentlich gemacht werden, um tatsächlich auch gesetzlich entsprechend gewürdigt und behandelt zu werden. Das ist eigentlich Sache. Ich halte es eher für eine gesellschaftliche Sache und weniger für juristische Leerstellen, die wir da zu schließen hätten.
Geschlechterungleichheit und MeToo-Debatte in Korea. Und gleich sprechen wir noch über Schönheitsideale und den Trend zur Schönheits-OP in der Mittagspause. Wie wäre es denn bei Ihnen mit einer zweiten Lidfalte? Weil das lässt Ihre Augen größer und runder aussehen, habe ich gelesen. Das ist in Sachen Schönheits-OPs der mit Abstand populärste Eingriff in Korea, diese zweite Lidfalte. Also man kann die Klinik noch am selben Tag wieder verlassen, schwupps, hat man irgendwie runde Augen. Gutes Aussehen ist in Südkorea Pflicht. Fast ein Viertel der Frauen hat sich dafür schon einmal operieren lassen. Und darüber spreche ich mit dem Leiter des Korea-Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung, mit Christian Tax in Seoul. Herr Tax, Südkorea verzeichnet weltweit die meisten Schönheitsoperationen pro Kopf. Wie sieht denn das koreanische Schönheitsideal aus?
Ja, das Schönheitsideal sieht so aus, dass zum Beispiel Frauen extrem wenig Gewicht haben sollten, dass es ein makelloses Gesicht geben sollte, einen makellosen Körper. Bei Frauen tatsächlich, die müssen nicht groß sein, sie müssen sehr, sehr leicht sein. Und dann kommen eben solche Dinge aber auch dazu, Schönheitsideale. Wir kennen es vielleicht auch von uns selber. Man möchte ganz gerne auch Dinge haben, die man selber nicht hat, die aber andere haben. Mhm. Und gerade diese Augenlidkorrekturen, die zielen ja darauf ab, dass die Augen größer werden, dass der Blick ein anderer wird. Das sind natürlich, das hängt auch mit Globalisierung zusammen und mit dem, was man eben an Models und an Werbung und all den Einflüssen, die es eben von weltweit gibt, auch beobachten kann.
Seoul gilt ja als Welthauptstadt der Schönheitschirurgie. Die U-Bahnhöfe sind voll irgendwie mit Werbeplakaten für Kliniken. Im Stadtteil Gangnam reiht sich da eine Klinik an die andere. Woher kommt denn dieser Wunsch nach Perfektion, nach Makellosigkeit? Das ist ja immer auch was sehr Subjektives.
Ja, absolut. Sie sagten Gangnam. Sie würden dort tatsächlich, und Sie finden ja leicht hin, weil in der U-Bahn dafür geworben wird, völlig richtig, da haben Sie allein über 500 Schönheitskliniken in diesem Bezirk Gangnam. Gangnam, vielleicht für die Hörer, der ist uns so ein bisschen bekannt, weil es so ein One-Hit-Wonder gab mit dem Gangnam-Style vor einigen Jahren. Ich würde mal sagen, wenn wir nach den Gründen suchen, es ist der Drang nach Perfektion, es ist Wettbewerb, es ist ein extrem kompetitives Volk und es ist der Ehrgeiz. Und dann vielleicht auch nochmal ganz prosaisch, es gibt viele Berater, die Ihnen eben auch zu Aussehen und zu Gesichtsform und all dem Ratschläge geben, auch gegen Bezahlung. Und die werden sagen Ihnen ganz klar, es hat auch mit Verdienst zu tun. Sie verdienen mehr Geld, wenn sie gut aussehen. Sie kriegen einen besseren Job, wenn sie gut aussehen. Über 80% der Personalchefs geben es offen zu, dass das Aussehen bei der Einstellung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Eine der Hauptrollen würden, bei uns ist es vielleicht etwas weniger, es würden aber nicht so viele zugeben, denke ich mal, von den Personalleitern.
Eine Koreanistik-Professorin hat mal gesagt, habe ich gelesen, in Südkorea ist die äußere Erscheinung keine rein persönliche Sache. Jeder Einzelne repräsentiert auch die Gemeinschaft und die Familie. Ist es also wirklich eine kulturelle, soziale Sache oder sind es eben doch auch die Wirtschaftsinteressen, die dahinter stecken, die Sie eben angesprochen haben? Weil Stichwort K-Beauty, es gibt ja sogar schon ein Wort dafür.
Ja, es ist mit Sicherheit beides. Und es wird auch anders damit umgegangen. In der Tat, man repräsentiert nicht nur sich selber, man repräsentiert sein Umfeld und man ist eben auch Teil eines sozialen Umfeldes. Was hier in Korea extrem häufig passiert, ist, dass man, wie man im Deutschen sagen würde, da einen Spruch kriegt zum eigenen Aussehen. Aus der Familie, aus dem Freundeskreis, auf der Arbeit, da wird Aussehen ganz offen kommentiert und nicht, wie es jetzt in Deutschland wäre, in der Küche gesagt wird, oh, wie sieht denn der aus oder die. Wie auch immer. Ne? Das geht ganz, ganz offen zu und da steigt natürlich auch der soziale Druck, etwas machen zu wollen, etwas machen zu müssen.
Was haben Sie schon bei sich machen lassen seit Ihrer Zeit in Korea?
Ja, ich habe noch nichts machen lassen, aber ich stelle natürlich jetzt fest, wenn ich den Ehrgeiz und den Wettbewerb unter den Koreanern sehe, dass ich schon eine sehr defizitäre Erscheinung habe und befürchte, dass ich hier wenig Chancen auf einen dieser Traumjobs hätte. Allerdings, ich habe mal geguckt natürlich, was kostet das Ganze denn? So eine Augenlidkorrektur, das haben Sie hatten Sie erwähnt als ein Beispiel, geht los bei 1200 Euro bis 5000 Euro. Richtig fies, muss ich Ihnen sagen, sind die Kinnkorrekturen, wo das Kinn in so eine stärkere V-Form gebracht wird. Das ist wohl auch richtig schmerzhaft. Aber wenn Sie sich eben mit diesen Feinheiten, und das wäre wahrscheinlich eher der Fall für mich, nicht aufhalten wollen, Sie können natürlich auch ein komplettes Makeover des Gesichts sich machen lassen und bestellen. Und das wäre, da muss ich noch ein bisschen sparen, muss ich zugeben, 25.000 bis 55.000. Dann wäre ich dabei. Also lassen Sie uns nächstes Jahr beim Karneval der Kultur nochmal sprechen.
Herr Tags, das haben wir beide doch gar nicht nötig. Und außerdem ist es ja Radio. Das ist immer das Gute.
Ja,
Christian Tags war das, Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul über den Schönheitsdruck in Korea. Aber ob operiert oder nicht, Korea ist auch beim diesjährigen Karneval der Kulturen in Kreuzberg vertreten mit der Gruppe Love Korea. Kurz nach halb schalten wir dann wieder an die Strecke. Vielen Dank, Herr Tags, und einen schönen Tag.
Herzlichen Dank Ihnen. Tschüss.